Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
No. Schön, dass ihr dabei seid. Das Kind in dir muss Heimat finden. Dein inneres Kind heilen in 7 Schritten oder wenn das Kind in dir immer noch weint. Es gibt mittlerweile Dutzende Bücher in Podcasts oder auf Instagram. Überall ist von ihm die Rede vom inneren Kind. Und dass wir damit herausfinden können, wo die Wurzeln von unseren aktuellen emotionalen Issues liegen. Ein positiver Aspekt dabei ist auf jeden Fall, anders als unsere Eltern und Großeltern vielleicht, reden wir mehr über unsere Gefühle und unsere psychischen Probleme und setzen uns damit auseinander. Der Gang zum Psychologe ist heute kein Tabu mehr und auf Social Media können wir ohne Probleme vor der Kamera heulen, naja, manche können das, und unserem Schmerz dann freien Lauf lassen. Manchmal wirkt das Ganze aber auch etwas ohne Limits, wie viele Menschen da wie stark in sich hineinhorchen, mit Diagnosen zum Teil um die Ecke kommen. Gibt es da auch Grenzen, wo der Seelenstriptease ein bisschen too much wird? Ja, sagt die Psychologin Gitta Jakob, wir psychologisieren zu viel, sind öffentlich zu tabulos. Es wäre gut, die Vergangenheit auch häufiger mal ruhen zu lassen. Von ihr hier später noch mehr. Das ist ja aber auch nicht so easy. Vergangenheit ruhen lassen, wenn man erstmal drauf gestoßen ist, dass sie einen sehr beschäftigt und geprägt hat. Wie das gelingen kann, wollten wir mal von Julia erfahren. Sie hat das persönlich erlebt. Hallo Julia.
Hallo, freut mich auch.
Du entscheidest hier an der Stelle natürlich, wie sehr du ins Detail gehst, aber nur, um das mal ein bisschen zu verstehen. Was war es in deiner Vergangenheit, mit dem du dich eine Zeit lang intensiv auseinandersetzen musstest?
Das war Dinge aus der Kindheit, die bei mir zum Beispiel zu einem Perfektionismus geführt haben. Also nicht im Sinne von, ich will alles so gut wie möglich machen, sondern so ein unbewusster Glaubenssatz, dass ich alles möglichst perfekt machen muss, dass ich möglichst hart arbeiten muss und mir keine Pausen gönnen darf. Und genau, das war dann ein Punkt, der mich auch ziemlich fertig gemacht hat, unbewusst natürlich. Und deswegen bin ich dann reingegangen, um das wirklich aufzuarbeiten. Ja.
Und wie hast du dich dann auseinandergesetzt damit?
Also ich habe mich vorher schon ganz viel selber belesen, aber das bringt halt nur bis zu einem bestimmten Punkt was. Und dann bin ich zur Therapie gegangen und habe dann mit meiner Therapeutin alle möglichen Themen abgesprochen. Und dadurch habe ich dann so ein paar Erkenntnisse gehabt, die mir wirklich extrem geholfen haben.
Mhm. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, Vergangenheit loslassen ist jetzt, was für mich ansteht. Aber das bedeutet ja auch irgendwie erstmal im ersten Schritt zu erkennen, dass das nötig ist. Also, dass du vielleicht dann, keine Ahnung, musst du mir sagen, ob du da zu doll dran warst oder wie war das bei dir? Wie kam da die Erkenntnis, dass ich was ändern muss?
Indem ich sowas wie einen Burnout hatte und einfach gar nicht mehr konnte. Also mir ging es dann wirklich schlecht. Ich habe mich innerlich leer gefühlt und hatte auch noch andere Sachen. Und da habe ich einfach gemerkt, nee, also ich komme hier jetzt nicht weiter. Ich brauche jetzt Hilfe von jemandem, einer Fachperson, die da mit mir zusammen draufschaut, damit ich mal wirklich verstehe, was ist eigentlich das Problem. Und da gab es dann so ein paar Erkenntnisse, dass ich gemerkt habe, dass ein paar Dinge, die ich dachte, dass sie eigentlich zu meinem Charakter oder zu meiner Persönlichkeit gehören, in Wirklichkeit nur Schutzstrategien von mir waren. Und das zu erkennen, war schon mal echt krass. Aber dadurch, dass ich das erkannt habe, dass ich wirklich gesehen habe, was ist eigentlich das Problem, konnte ich es dann auch loslassen. Und davor ist es mir total schwer gefallen, das loszulassen, weil ich nicht genau wusste, um was es eigentlich wirklich geht.
Okay, aber solche Verhaltensweisen, also das waren dann Glaubenssätze, die in dir drin waren, die dich da sozusagen aufgehalten haben. Und als du die entlarvt hast, konntest du die tatsächlich hinter dir lassen?
Ganz genau, ja.
Und was ist im Zuge dessen eine Veränderung, die bei dir anstelle dessen stattgefunden hat? Also wie konntest du die so ersetzen? Weil das gehört ja auch dazu, man hat ja dann kein Vakuum hinterlassen.
Ja, genau. Es fühlt sich aber so an, tatsächlich, wenn man so eine Erkenntnis hat und man merkt, oh, das war nur eine Schutzstrategie. Und dann denkt man, das fühlt sich dann wirklich so an, wer bin ich eigentlich noch ohne das? Das ist eine ziemlich verunsichernde Situation, aber die hält auch nicht lange an, weil ich habe halt gemerkt, ich kann mir selbst gar keine Pausen gönnen zum Beispiel. Und es fällt mir wahnsinnig schwer zu sehen, okay, ich bin jetzt angestrengt, ich darf auch angestrengt sein, das ist in Ordnung, ich bin deswegen nicht schwach oder habe irgendein Problem, sondern es ist einfach ganz normal und menschlich. Und dadurch habe ich halt auch gelernt, dadurch, dass ich erkannt habe, dass ich diesen Glaubenssatz habe, ich darf niemals irgendwie schwach sein oder eine Pause brauchen, konnte ich mir auf einmal Pausen gönnen. Und das hat dann nach dieser Erkenntnis natürlich noch viel Übung gebraucht, dass ich merke, oh, jetzt übernehme ich mich wieder, also lasse ich das jetzt mal los. Das ist halt vor allem mit den Kindern, ich habe ja 2 Kinder, habe ich doch dazu geneigt, dass ich mich überfordere. Und durch diese Erkenntnis konnte ich eben sagen, nein, ich brauche jetzt Pause, mach mal kurz dich jetzt mal aus, das ist in Ordnung.
Mhm. Aber dass du da überhaupt rangekommen bist, dafür musste ja im Vorlauf sicherlich auch ein Stück weit stattfinden, dass du verstehst, woher du das eigentlich hast. Also dass das nicht deins ist, sondern dass du es irgendwo drauf geschafft dir hast in einer Situation oder es dir jemand anders, ich sag mal, eingeflüstert hat.
Bei mir lag es an bestimmten Erfahrungen aus der Kindheit. Dass halt zum Beispiel vom Elternhaus sehr viel Wert auf Bildung und gute Noten und so gelegt wurde, was ja auch die allerbesten Intentionen hatte. Das ist ja an sich auch nicht schlimm, aber es kann halt eben, es ist zumindest bei mir so angekommen, dass es zu viel Druck war und ich dadurch eben mir diesen Glaubenssatz angeeignet habe, unbewusst, dass ich halt immer nochmal 110% geben muss und alles perfekt schaffen muss und es sozusagen für mich keine Pause gibt. Das wirkt sich natürlich nicht bei jedem so aus, aber bei mir war es halt so. Mhm. Mir war schon irgendwie davor klar, dass sowas sein muss, aber ich konnte es nicht so richtig greifen, wie es genau ausschaut und wie es sich auswirkt. Und das konnte ich eben mit der Therapeutin super aufarbeiten, weil durch sie bin ich halt so Situationen durchgegangen und dann hat sie so ein paar Einwürfe gebracht, so ein bisschen was gesagt, was sie darüber denkt. Und dadurch konnte ich dann eben ja erkennen, woher es eigentlich kommt.
Mhm. Nun, klingt das bei dir fast ein bisschen so, als wäre das am Ende ein relativ einfacher Prozess, mit dieser Rückschau aufzuhören? Also du hast gesagt, du hast diese Glaubenssätze entlarvt, die sind dann quasi auch fast ersatzlos gestrichen worden einfach bei dir oder weggefallen und das hat dir den Blick nach vorne wieder ermöglicht. War es so einfach oder musstest du dich auch ein bisschen dazu aufrufen, nach vorne zu gucken?
Das klingt so einfach, aber das ist natürlich ein steiniger Weg, sage ich jetzt mal. Und was ich auch von vielen gehört habe, die waren in der Therapie, weil sie gemerkt haben, sie haben irgendwie emotionale Probleme, mussten dann aber in der ersten, zweiten Sitzung so schlimm weinen, dass sie seitdem nicht mehr hingegangen sind, weil sie Angst hatten. Ich musste auch in einer meiner ersten Sitzungen voll weinen, das war hart, ich war danach den ganzen Tag ziemlich niedergeschlagen, aber ich habe mir gedacht, ich will das jetzt durchleben und dann kann ich es auch hinter mir lassen. Das ist natürlich nicht so, dass man das einmal erkennt und dann kannst du es direkt hinter dir lassen, dann ist alles für immer gut, sondern das erfordert stetige Achtsamkeit und ganz viel Selbstliebe, also im Sinne von, dass man nicht, wenn ich jetzt merke, oh, jetzt komme ich wieder in so ein Muster rein, dass ich nicht sage, mein Gott, jetzt hast du schon wieder nicht geschafft, sondern dass ich sage, ja mei, das ist halt eine Schutzstrategie, es ist in Ordnung, ich bin jetzt erwachsen und halt ganz liebevoll mit sich selber reden, immer und immer wieder und dann wird es zur Gewohnheit. Mhm. Aber das dauert schon länger, also das ist jetzt nicht sowas, was von einem Tag auf den anderen passiert, muss man schon jeden Tag achtsam sein, dran arbeiten, aber dann wird es immer unbewusster und leichter.
Hast du denn da irgendwelche Strategien gehabt oder Hilfsmittel, die dir geholfen haben?
Ja, dass ich gemerkt habe, also ich habe da reingespürt, wie fühlt es sich in meinem Körper an, wenn jetzt wieder so der Perfektionismus kickt sozusagen. Und dass ich dann wirklich achtsam in dem Moment innehalte, einen Schritt zurücktrete und denke, Moment mal, jetzt überfordere ich mich wieder. Was brauche ich jetzt wirklich? Was muss ich jetzt eigentlich doch nicht tun? Weil ich dachte mir dann so, ja, ich muss doch jetzt noch bei dem schönen Wetter mit den Kindern raus und dies und jenes machen. Aber dann habe ich eben gelernt zu sagen, okay, nee, mir reicht es. Ich bin einfach jetzt erschöpft. Aus welchem Grund auch immer, das darf ich sein. Wir gehen jetzt einfach in den Garten und machen da was Schönes. Also irgendwie so. Und das habe ich halt immer wieder geübt und jetzt geht es viel einfacher. Also jetzt, aber das hat schon länger gedauert.
Aber wenn ich da nochmal nachfragen darf, das, was du jetzt gerade beschreibst, das ist ja im Grunde genommen der Therapieerfolg, dass du diesen Glaubenssatz losgeworden bist. Ich muss mich nicht stressen, ich muss nicht super Leistung bringen permanent.
Genau, ja.
Was eine tolle Erkenntnis ist. Die Frage ist ja nur, inwiefern beschäftigt dich dann diese Rückschau? Was war mit meinen Eltern? Woher habe ich's? Also wie hast du den Schritt hingekriegt, dich damit nicht mehr zu beschäftigen?
Indem ich eben herausgefunden habe, dass es nur eine Schutzstrategie ist, die nicht untrennbar verwoben mit meiner Persönlichkeit ist. Mhm. Und dass ich jetzt, also dieses Bewusstsein auch, dass ich jetzt erwachsen bin. Ich bin jetzt nicht mehr das Kind, weil wir neigen ja dazu, dass wir dann so verletzte Seelenanteile, sage ich jetzt mal, die werden auch oft mit dem inneren Kind zu leicht beschrieben, aber es ist halt ein verletzter Anteil, der da irgendwie so in der Entwicklung stehen bleibt. Da habe ich gemerkt, hey, das ist einfach nur dieser Anteil, der mir ständig solche Sachen einflüstert, den darf ich loslassen. Ich kann mich als erwachsene Person davon trennen und damit auch mit der Vergangenheit abschließen und da auch verzeihen und so weiter. Also das ist wirklich diese Erkenntnis, dass es nicht zu mir gehört, dass es nur eine Schutzstrategie ist und dass ich die getrost ziehen lassen darf und dadurch kann man dann auch verzeihen. Und vor allem, weil ich jetzt gemerkt habe, es geht mir viel besser damit, mein Leben ist viel leichter, indem ich das loslasse, auch wenn es zuerst vielleicht beängstigend ist. Das ist dieser ganze Prozess von dem Verzeihen, der dadurch möglich gemacht wurde. Also dieses bewusste Loslassen, das ist natürlich auch eine Entscheidung, ich muss mich auch dazu entscheiden. Will ich jetzt für immer an diesen Sachen, die vielleicht nicht so toll gelaufen sind, festhalten oder will ich ein freier, erwachsener Mensch sein, der frei leben kann? Und da ist mir dann die Entscheidung leicht gefallen. Die Umsetzung war jetzt nicht die total einfach, aber mit der Zeit geht das und es dauert dann auch gar nicht so lang, wie man denkt. Mir hilft auch, wenn ich mich halt bewusst darauf konzentriere, was alles gut war in der Kindheit. Das waren nämlich total viele Sachen, die wirklich sehr schön und sehr gut waren. Und die nehme ich als kraftvolle Ressource und denke eher daran, als an die Dinge, die ich ja schon aufgearbeitet habe, wo ich schon weiß, wo es ist und die ich eben einfach loslassen kann.
Hast du denn das Gefühl, dass du jetzt mit deinen neuen Erkenntnissen dein Leben einfach viel besser bewältigen kannst und dann nicht mehr so in die alten Krisen, sage ich mal, rutschst?
Absolut. Davor war ich halt dann vielleicht genervt oder angespannt oder gestresst und das passiert jetzt nur noch ganz selten. Und grundsätzlich fühle ich mich jetzt auch viel friedvoller und in mir ruhend. Mein Selbstwertgefühl ist stabil und gut und ja, das hat einfach nur positive Auswirkungen gehabt.
Erzählt uns Julia bei Deutschlandfunk Nova. Auf Social Media findet ihr sie als Ailani. Julia, ich danke dir vielmals für deine Offenheit und das Gespräch.
Vielen Dank, ebenso.
Deutschlandfunk Nova.
Gesellschaftlich wird, so kommt es einem vor, immer mehr über Gefühle gesprochen, zum Beispiel auf Social Media. Ist ja auch gut, aber es wird auch viel analysiert und dann hat sich so ein Erklärungsmuster auch sehr verbreitet, sowas wie, das Problem lag bestimmt in deiner Kindheit, geh dem mal auf den Grund. Gitta Jakob ist psychologische Psychotherapeutin und sie plädiert dafür, dass der Ursprung der Gefühle nicht immer ergründet oder in der Kindheit gesucht werden muss. Dazu hat sie ein Buch geschrieben und sagt, hört auf, so stark zu psychologisieren.
Ja, damit meine ich, es macht wenig Sinn, mich in negativen Gefühlen um der Gefühle willen zu verlieren und womöglich sogar regelrecht darin zu suhlen. Das hilft mir nicht, mir zu überlegen, wo im Leben meine Ziele sind, wo ich hin möchte und was mir eigentlich wirklich gut tut.
Das klingt vielleicht für manche Ohren jetzt erstmal ein bisschen hart, so nach dem Motto, stell dich nicht an, ergründe deine Gefühlswelt jetzt nicht zu tief, move on. Und das, wo über Gefühle sprechen, vielleicht endlich weniger tabu zu werden scheint. Das sieht Gitta Jakob aber ein bisschen anders.
Also wir enttabuisieren jetzt seit Jahrzehnten. Das Pendel ist definitiv ganz stark auf der Enttabuisierungsseite gelandet und der Auseinandersetzungsseite mit den negativen Gefühlen. Und es ist wirklich Zeit, wieder eine bessere Mitte zu finden. Und davon abgesehen ist ja die Beschäftigung mit negativen Gefühlen in der Psychotherapie, wenn es um echte psychische Probleme geht, die dient immer dem ultimativen Ziel, letztendlich aus diesen negativen Gefühlen rauszukommen. Und nicht sich einfach in ihnen so weit zu vertiefen und zu verlieren, bis es alles immer schlimmer wird.
Man kann es also auch noch schlimmer machen. Aber wo soll denn da die Grenze sein zwischen, hier braucht jemand wirklich Hilfe und, naja, war blöd, aber guck jetzt in die Zukunft und nicht zurück. Dazu sagt Gitta Jakob.
Die Grenze ist da, Hilfe brauche ich dann, wenn ich wirklich schwerstens blockiert bin und im Prinzip gar nicht mehr raus kann. Wenn ich mich so schlimm fühle, dass ich darauf total fokussiert bin und auch das Gefühl habe, ich habe gar keine Verfügungsgewalt mehr über mein Leben. Ich kann gar nicht mehr die Entscheidungen treffen, die ich treffen möchte, weil mich Symptome dran behindern. Ja, dann brauche ich unbedingt Hilfe. Mhm. Aber wenn es so ist, dass ich entweder schon ganz viel Hilfe gesucht habe, die mit Auseinandersetzung mit Gefühlen zu tun hat und es mir nicht geholfen hat, oder ich eigentlich auch noch relativ gut andere Entscheidungen treffen kann, zum Beispiel jetzt rauszugehen, jemanden zu treffen, mir eine gute Zeit zu machen, dann ist das bestimmt die bessere Idee.
Das klingt einerseits ein bisschen so, als sehe sie erst einen Grund für Therapie, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Und andererseits auch so, als stünde man sich selber manchmal auch einfach im Weg, weil man gedanklich nicht weiterzieht, weg von den negativen Gefühlen und dadurch eher im Stillstand bleibt, als zu handeln. Obwohl man eben eigentlich die Kraft hätte, sich selbst aus dem Schlamassel zu ziehen. Aber wie findet man selbst aus so einer persönlich sehr schwierigen Situation wieder raus? Nochmal Gitta Jakob.
Ganz stark und immer wieder den Fokus auf die Frage legen, was will ich eigentlich? Und sich immer wieder klar machen, dass man vieles über sich selbst nur erfährt, wenn man Dinge ausprobiert. Ich bin ein ganz großer Fan von Machen statt Reden sozusagen. Und gerade junge Menschen, die jetzt zum Beispiel mit verschiedenen Berufsfeldern, verschiedenen Hobbys, verschiedenen Beziehungen oder was auch immer noch wenig Erfahrung haben, da bringt es oft wenig, in seiner Psyche zu suchen. Da bringt es oft viel mehr, einfach Dinge auszuprobieren, zu machen und sich dabei kennenzulernen, dabei zu erfahren und dabei das Spektrum des Erlebens, was man so hat, kennenzulernen.
Sagt Gitta Jakob, psychologische Psychotherapeutin. Ihr Buch zu dem Thema Leben nur vorwärts, wenn es Zeit ist, das innere Kind in Ruhe zu lassen und durchzustarten.
Deutschlandfunk Nova.
Uns interessiert, was andere zu all dem zu sagen haben. Und daher sprechen wir jetzt nochmal ausführlicher mit Manuel Podletzky. Auch er ist psychologischer Psychotherapeut. Hi.
Grüß dich, hi.
Vielleicht mal nur zur Einordnung am Anfang. Der Begriff inneres Kind oder der Satz, du musst dein inneres Kind heilen, der schwebt ja allgegenwärtig im Raum. Was bedeutet das eigentlich ganz genau?
Ja, inneres Kind kann man sich eigentlich als so eine sprachliche Symbolik oder eine Brücke vorstellen zu dem kindlichen Schmerz oder auch kindlichen Gefühlen, die können natürlich auch positiv sein, die wir alle in unserer Kindheit, in unserer Jugend sozusagen erlebt haben, aufgebaut haben, oft natürlich im Kontakt, in Beziehung mit unseren Eltern und in der psychotherapeutischen Arbeit zum Beispiel, aber es ist ja jetzt auch in der breiten Masse mehr und mehr angekommen, hilft halt diese Begrifflichkeit, inneres Kind im Prinzip Kontakt aufzunehmen mit sich und der eigenen Gefühlswelt.
Und nur um das fest zu begreifen, wie spüre ich das innere Kind, wenn das aus mir spricht, zum Beispiel in bestimmten Situationen? Kannst du das mal, anhand eines Beispiels klar machen?
Man kann sich das wirklich im Alltag eigentlich so vorstellen, dass jedes Mal, wenn ich durch mein Leben gehe und es passiert eine Situation und ich extrem emotional reagiere, ne, man sagt ja oft getriggert werde, und wenn das so eine ganz starke Emotionalität ist, die ich im Hier und Jetzt spüre, wo ich vielleicht auch schon die Ahnung habe, okay, das hat nicht nur mit dieser Situation jetzt zu tun, es kann zum Beispiel so ein Thema sein, Ungerechtigkeit, wenn ich das im beruflichen Kontext erlebe, dass ich irgendwie was gemacht habe und jemand aus dem Team oder mein Chef reagiert anders, sieht mich nicht und ich merke, boah, das löst ganz schön so eine Tsunami an Emotionen in mir aus. Und dann ist es meistens so, dass ich natürlich auch Themen von früher, oft in Bezug auf die eigenen Eltern, mit der Situation im Hier und Jetzt mischen. Und da merke ich, da schreit sozusagen mein inneres Kind auf, weint oder tobt.
Genau. Ja, und viele glauben dann so auch, ihren Problemen ein bisschen auf die Schliche kommen zu können und sagen einfach, na gut, das meiste, was ich so erlebe, ist einfach in meiner Kindheit verankert. Ist das denn falsch?
Ich würde sagen, dass ein Ursprung oft in der Kindheit ist, aber es hat natürlich ganz, 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 ganz viel auch mit unseren Gewohnheiten zu tun, ne? Dass wir im Prinzip diese Emotion immer wieder auch bedienen durch unsere Gewohnheiten. Und so wie du das jetzt gerade formuliert hast, da darf man achtsam sein, vorsichtig sein, ob man nicht dann zu viel Verantwortung abgibt und sich selber Kraft und Veränderungsenergie nimmt, indem man alles sozusagen in der Kindheit sieht und auch so ein bisschen nach dem Motto, das und das habe ich ja erlebt, das und das ist in mir und deswegen kann ich im Hier und Jetzt nichts ändern. Das ist sozusagen eine Stolperfalle, wo man aufpassen muss. Und gleichzeitig hat es trotzdem einen Wert, diese Emotionen auch zuzulassen, beziehungsweise über diese Gefühle auch eine Brücke aufzubauen zu den eigenen Sehnsüchten, Bedürfnissen, Wünschen, die man im Leben hat, um die dann zu realisieren.
Deine Kollegin Gitta Jakob, die auch Psychotherapeutin ist, die formuliert die Kritik so, dass sie sagt, Leben geht nur vorwärts und wir sollten das innere Kind mal in Ruhe lassen und nach vorne gucken, meint sie natürlich auch übertragend, also einfach ihr Befund, wir blicken zu sehr auf die eigene Psycho-Vergangenheit und beschäftigen uns mit uns selbst. Findest du, sie hat recht?
Ich würde sagen, dass sie in dem Punkt recht hat, dass es Kontexte gibt, wo das der Fall ist. Zum Beispiel Social Media, wo ich auch immer wieder aktiv bin bei TikTok, erlebe ich das bei vielen Menschen schon so, dass ich das Gefühl habe, dass sie sich selber stigmatisieren durch Diagnosen, aber auch teilweise durch Erlebnisse aus der Kindheit und den ganzen Fokus in Anführungsstrichen nur darauf richten. Und dann wird natürlich das in deren Bewusstsein größer. Ne? Alles, auf das wir Menschen uns fokussieren, wird in unserem Bewusstsein größer. Und wenn das nur die Vergangenheit ist, nur der Schmerz ist von früher, kann es uns im Hier und Jetzt nicht besser gehen, sozusagen. Deswegen würde ich ihr zustimmen, dass der Hauptfokus von uns Menschen im Idealfall im Hier und Jetzt ist, also dass wir uns in Achtsamkeit und Präsenz üben, weil da ist die Zufriedenheit immer dann, wenn wir voll und ganz im Moment sind, wenn wir zum Beispiel am Meer sind, den Sonnenaufgang beobachten, dann sind wir voll und ganz da in diesem Moment. Das schafft die Zufriedenheit, aber um sich natürlich das Leben aufzubauen, Pläne umzusetzen, in der sozialen Welt die Position einzunehmen, die einem persönlich wichtig ist, ist auch wichtig, in die Zukunft zu schauen und zu planen und Ziele zu haben. Und das ist ein Pendeln für mich zwischen im Hier und Jetzt sein als Basis, aber auch immer wieder gewisse Dinge, die geplant werden müssen, in der Zukunft zu sehen, zu antizipieren und dann umzusetzen.
Nur weil es, glaube ich, hilfreich ist, da nochmal ganz genau hinzuschauen. Wann macht es Sinn, sich mit seiner Kindheit auseinanderzusetzen und wann sollte ich die Vergangenheit mal ruhen lassen? Hast du da noch weitere Handreichungen?
Ich würde sagen, dass das sehr menschlich ist, dass wenn wir durchs Leben gehen und nach vorne schauen und vielleicht auch große Visionen haben, dass diese Stolpersteine kommen im Leben, dass das Leben uns manchmal Probleme oder Steine in den Weg schiebt. Das ist oft durch Heirat, Umzug, neuer Job, Kinder, die man bekommt. Ne? Das sind sehr stark emotionale Erlebnisse, Lebensereignisse und die triggern sozusagen auch alte Themen, vor allem die, die noch nicht aufgearbeitet wurden. Und da lohnt es sich dann schon aus meiner Sicht auch hinzuspüren und dann zu merken, okay, das hat auch was mit mir zu tun und meiner Vergangenheit und sich dem dann bewusst zu widmen, dann aber auch wieder nach vorne zu schauen.
Eine weitere Kritik von Gitta Jakob ist auch, dass wir generell zu viel psychologisieren in der Gesellschaft, auch auf den Social-Media-Kanälen, zu leichtfertig auch mit bestimmten Begrifflichkeiten umgehen, zu einer Art Seelenstriptease neigen. Dazu hast du ja auch schon einordnende Worte gesagt, aber dann kann man auch dem entgegenhalten, es ist nicht toll, dass wir eine Generation sind von Menschen, die sich über ihre Gefühle austauschen können?
Genau, also das hat auch einen Wert. Also es sind wirklich, das ist eine Medaille, die zwei Seiten hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht zu den Extremen neigt. Also für jemanden, der wirklich ganz einsam in der Wohnung sitzt, der vielleicht nicht die Energie hat, sich Hilfe zu holen, Therapieplatz zu suchen und in einer schweren Depression gefangen ist, wo er nicht aus dem Bett kommt, nicht rausgeht. Für diesen Menschen kann das mutmachend, hoffnunggebend sein, im Internet zu sehen, ach krass, da gibt es auch andere Leute, die posten Videos, denen geht es ähnlich wie mir und ich habe das Gefühl von, ich bin nicht allein, ich fühle mich verbunden mit diesen Menschen und das kann manchmal dann auch Mut machen und Kraft geben, dann doch die ersten Schritte für sich zu machen. Also das finde ich ist sehr, sehr positiv, aber es kann natürlich auch von der anderen Seite problematisch sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel selbst schwer depressiv bin, zu Hause rumhänge und ein Video mache von meine 24 Stunden als depressiver Mensch und zeige dann sozusagen mich in dem Video, in der Hilflosigkeit, in der Passivität und dieses Video geht viral, dann könnte man natürlich argumentieren, dass ich vielleicht unbewusst sogar positiv verstärkt werde für diesen Lebenstag und dann das Gefühl habe, okay, vielleicht poste ich noch mehr Videos davon, dann fokussiere ich mich nur noch auf meine Depression und vergesse vielleicht, dass die Depression oder diese depressive Phase, dieser Zustand nur ein Teil von mir ist und nicht ich als komplette Person. Und da ist es in dem Fall gefährlich.
Ein Kritikpunkt deiner Kollegin war auch, dass Psychotherapie überschätzt wird, dass viel zu viele Menschen zum Therapeuten rennen, die dort eigentlich nicht unbedingt hin müssten. Kannst du diese Kritik teilen?
Auf der einen Seite schon, weil ich finde, wenn man sich bewusst macht, und das hilft mir auch immer wieder als Therapeut, mir bewusst zu machen, okay, das sind 50 Minuten die Woche, wo ich diesen Menschen sehe oder manchmal auch einmal in zwei Wochen und am Ende entscheidet dieser Mensch, was er daraus macht, auch zwischen den Therapiesitzungen. Ich versuche sehr, diese Verantwortung bei dem Menschen zu lassen und zu sagen, okay, das wird dann manchmal auch überschätzt, der Impact der Therapie. Auf der anderen Seite finde ich es persönlich sehr, sehr schön, wenn Menschen nicht so lange warten und erst in Therapie gehen, wenn der Leidensdruck 10 von 10 ist, sondern früher agieren, weil der Kollateralschaden fürs Individuum und auch für deren Umfeld ist natürlich geringer, wenn die sich früher Hilfe holen. Ne? Und die sind dann auch wie so ein Leuchtturm dann für andere Menschen in ihrem Umfeld. Deswegen, ich persönlich freue mich immer sehr, wenn Menschen eigentlich den Weg in die Therapie einen Tick früher schaffen, bevor die Symptomatik ganz massiv ist. Aber man muss auch den Absprung schaffen aus der Therapie. Das ist auch wichtig.
Aber da mal nochmal praktisch nachgefragt, woran merke ich, dass ich professionelle Hilfe benötige?
Also wo ich es auf jeden Fall sehr, sehr merke, ist dann halt, wenn der Leidensdruck wirklich so groß ist, dass ich das Gefühl habe, meinen Alltag nicht mehr bewältigen zu können. Das ist sozusagen der Punkt, wo ich auf jeden Fall sagen würde, auf jeden Fall Hilfe holen. Wenn ich merke, ich schaffe es nicht mehr, auf die Arbeit zu gehen, meine Verantwortung in der Familie oder in der Partnerschaft halbwegs nachzukommen, das wären so die Punkte, wo ich sagen würde, auf jeden Fall, oder wenn die Symptomatik wirklich sehr stark ist, also ganz starke Ängste, Depression, dass ich merke, okay, mein Organismus schreit richtig laut auf und da würde ich dann spätestens mir Hilfe holen.
Und abgesehen von der Psychotherapie, welche ganz normalen Dinge vielleicht auch im Alltag können uns denn helfen, dass wir uns psychisch gesünder fühlen?
Das aller Wichtigste, was uns vor allem hier in Deutschland, in der westlichen Welt fehlt, ist wirklich Tempo rauszunehmen. Ich glaube, wir alle sind recht schnell unterwegs. Wir haben einen hohen Workload, arbeiten viele Stunden und sind vor allem, also nicht nur in der Quantität sehr schnell unterwegs, sondern wir haben halt eine ganz, ganz große Rastlosigkeit oft im Kopf, dass wir einfach sehr, sehr viel Input haben, auch durch Smartphones, Laptop. Deswegen finde ich wirklich dieses im Alltag mehr Yoga, Meditation, Achtsamkeit einzubauen. Das ist, glaube ich, das, was wir als Gesellschaft am allermeisten brauchen, also ein bisschen mehr Ruhe. Und auf dieser Ruhe kann man aufbauen, aber davon sind wir schon noch ein gutes Stück weit entfernt. Und das kann manchmal auch die extreme Form davon ist, zu sagen, okay, ich bin vielleicht auch mal mutig und fahre mal ein bisschen länger in Urlaub, so 3-4 Wochen, um mal so komplett, um mal wirklich so einen kompletten Abstand zu haben, raus aus dem Kontext, weil nur dann kann ich vielleicht von außen mal auf mein Leben schauen und wirklich mal hinterfragen, will ich genauso weiterleben, wie ich vielleicht die letzten Monate, Jahre meinen Alltag lebe.
Holt mich aktuell sehr ab. Manuel Podletzky war das, psychologischer Psychotherapeut. Vielen Dank für das Gespräch, Manuel.
Sehr gerne, danke dir auch.
Psychologisieren wir zu viel oder immer noch zu wenig? Hilft uns oder blockiert uns das? Schreibt uns gerne eure Meinung. Unseren WhatsApp-Kontakt findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Utz Dräger. Danke fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter oder hinterlasst uns eine Wertung. Macht's gut. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.